Ich möchte heute Abend 7 geistliche Wahrheiten weitergeben. Was ich hier vorlesen möchte, jetzt gleich, kommt von einem Buch, das ich irgendwo, oder von einem, jemand hat mir mal ein Buch gezeigt und ich habe mir das ganz schnell abgeschrieben, weil mir das so gefallen hat. Es geht um das Leben des Christen und seinen Dienst. Es geht um um Jüngerschaft. Es ist ja interessant, dass wenn wir mal die Bibel lesen, christliches Leben und christlicher Dienst ist was ganz Unkompliziertes. Das Ganze sieht etwa so aus. Erstens, Gott ist ständig um mich herum am Werk. Er ist ständig am Wirken. Zweitens, er will eine andauernde Liebesbeziehung mit mir haben, eine echte und ganz persönliche Liebesbeziehung. Drittens, er lädt mich ein, um mich mit ihm und mit seinem Wirken verbinden zu lassen. Viertens, er spricht zu mir durch den Geist und er gebraucht dazu die Bibel, er gebraucht dazu auch Lebensumstände und die Geschichte und die Gemeinde Jesu, um mir etwas von sich zu offenbaren, von seinen Absichten, von seinen Wegen. Und dadurch kann ich ihn kennenlernen. Fünftens, Gottes Einladung an mich, für ihn zu wirken, führt mich immer in eine Entscheidung hinein. Eine Glaubensentscheidung. Eine Entscheidung, die von mir verlangt, dass ich vertraue und dass ich etwas tue. Sechstens, ich muss mein Leben immer wieder neu nach ihm ausrichten, damit ich mich an dem beteiligen kann, was er tun möchte. Und siebtens, ich erkenne Gott und seinen Willen durch Erfahrungen in dem Maße, in dem ich ihm gehorche und sein Wort kennenlerne und sein Werk kennenlerne, das er durch mich und durch uns tut. Ich möchte ein bisschen zu diesen 7 Wahrheiten, die aus der Bibel herauskommen, etwas sagen, heute Abend. Also wenn Sie sich jetzt nicht alle 7 gemerkt haben, die kommen noch einmal. Der erste Gedanke, der ist für uns ganz, ganz wichtig. Gott ist ständig in mir und um mich herum am Wirken. Gott ist ein Gott, der sich nicht zurückgezogen hat und mal so runterschaut und sagt, jetzt werde ich mal schauen, was die Christen da unten machen für mich. Das ist nicht so. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, Matthäus 28, Vers 20. Der Herr hat den Jüngern einen Auftrag gegeben und dabei hat ihnen gesagt, ich bin bei euch. Und in Markus 16, ganz zum Schluss, lesen wir, der Herr wirkte mit den Jüngern mit, durch die mitfolgenden Zeichen. Und er war dabei, nachdem er in den Himmel aufgefahren war. Also der Herr ist am Wirken. Und als der Herr Jesus auf Erden war, hat er auch so gelebt. Johannes 5, Vers 17, das wollen wir gemeinsam aufschlagen. Johannes, Evangelium, Kapitel 5, Vers 17. Da sagt der Herr Jesus, und wir können so viel von ihm lernen, denn er hat uns vorgelebt, wie man ein Christenleben lebt. Johannes 5, Vers 17, da heißt es, der Herr Jesus antwortete ihnen, aber Jesus antwortete ihnen, mein Vater ist am Wirken, bis jetzt, und ich bin am Wirken. Mein Vater ist am Wirken. Und wenn wir das erkennen, dann ist das eine Wahrheit von unschätzbarem Wert, dass wir unser Leben einmal so betrachten, dass wir daran denken, Gott ist immer am Wirken. Egal wo ich bin, es ist immer Gott da und er tut etwas. Und er möchte auch durch mich etwas bewirken. Ich kann also mit seiner Gegenwart rechnen. Auf in Sprüche, Kapitel 3, Vers 6, Sie kennen diesen Vers alle auswendig oder fast alle, das weiß ich. Den haben Sie als Kinder schon gelernt. Jedenfalls Kapitel 3, Vers 5 und 6 haben Sie wahrscheinlich auch dazu gelernt. Kapitel 3, Vers 5 heißt, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Auf allen deinen Wegen erkenne nur ihn, so wird er deine Pfade ebnen. Auf allen deinen Wegen erkenne nur ihn, so ebnet er selbst deine Pfade, deine Wege. Was heißt das? Wo wir uns auch befinden, welche Wege wir gerade gehen, es ist ganz wichtig, dass wir in dem Bewusstsein gehen, der Herr ist dabei. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Erkenne ihn, seine Gegenwart, auf allen deinen Wegen. Gott ist ständig in uns am Wirken und er ist um uns herum am Wirken, in unserer Umgebung. Jedes Ereignis, jede Begegnung, jeder Umstand in meinem Leben soll mir etwas zeigen. Überall darf ich etwas lernen, sogar von einem Regenbogen, der da draußen uns freundlich anlächelte heute Abend. Darf ich etwas lernen von Gott? Von jeder Kleinigkeit darf ich, darf immer und überall Gott erkennen in meinen Wegen. Und wenn wir mit offenen Augen auf Gott gerichtet durch das Leben gehen, dann wird unser Leben höchst interessant. Römer 8, Vers 28 kennen wir auch auswendig. Wie beginnt's? Römer 8, Vers 28. Bitte? Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Guten, müssen alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz gerufen sind. Alle Dinge, die mir begegnen, haben einen Sinn, haben ein Ziel. Gott, seitdem ich sein Kind bin, bin ich in eine Gemeinschaft mit ihm gestellt und er meint es sehr, sehr gut mit mir. Und ich darf jetzt jeden Schritt mit ihm gehen, so wie Henoch. Henoch wandelte mit Gott, heißt es. Und das hebräische Wort heißt, er ging hin und her mit Gott. Jeder Schritt mit Gott, immer mit Gott. Und das hat sein Leben so interessant gemacht. Also, Gott ist ständig in mir am Wirken und Gott ist auch in anderen Menschen um mich herum am Wirken. In der Bibel lesen wir in Johannes 16, Vers 8, dass der Heilige Geist auch ein Interesse hat an meinem Nachbarn und an den anderen Leuten und an meinen Schulkollegen und an dem Polizisten, der mich aufhält bei der Ampel oder weil ich zu schnell gefahren bin. An jedem Menschen hat Gott ein Interesse. Johannes 16, Vers 8. Wenn der Heilige Geist gekommen ist, wird er die Welt überführen in Bezug auf Sünde, in Bezug auf Gerechtigkeit und in Bezug auf Gericht. Der Heilige Geist hat das Anliegen, jeden Menschen zu überführen. Das heißt, ich darf damit rechnen, dass Gott in dem anderen Menschen wirkt. Jeder Mensch in meiner Umgebung hat eine Geschichte. Jeder Mensch in meiner Umgebung ist unendlich wertvoll. Von George Carver sagt man, das war ein Schwarzer, ein armer, sehr, sehr armer Mann, er wurde dann zu einem berühmten Wissenschaftler, aber von ihm sagt man, er hat sich immer mit dem Menschen, den er gerade vor sich hatte, dem hat er 100% die Aufmerksamkeit gegeben. Und wenn das nur ein Kind war, 100%ige Aufmerksamkeit bei dem Menschen, den Gott gerade mir jetzt gegenüber schickt. Jeder Mensch in meiner Umgebung hat eine Geschichte. Jeder ist wichtig. Jeder ist unendlich wertvoll. Und Gott ist auch an ihm am Werk, am Wirken. Und ich muss das erkennen. Und ich darf ihn lieben, ich darf ihm dienen und es geht um das ewige Heil von jedem Menschen. Gott möchte jeden Menschen auf dieser Welt retten. Gott wirkt also überall und dazu möchte er mich gebrauchen. Er möchte, dass ich mit einbezogen werde in sein Wirken. Ich war neulich, wir waren mit unserer Familie in einem Urlaub, wo die in Italien, da war die Schulklasse von unserem Sohn, da war so ein freiwilliger Urlaub, das heißt die Eltern konnten mit ihren Kindern alle zusammen gleichzeitig Urlaub machen. Und wir waren dort und das Wetter war kühl und ich habe mir vorgenommen, na, ich tue ein bisschen was für den Körper und ich stehe in der Früh auf und laufe da ein bisschen am Strand entlang. Und als ich so lief, hatte ich ein Thema im Kopf. Und das Thema war Gehorsam. Das hat mich schon längere Zeit beschäftigt in meinen Gebeten. Und ich hab während dem Laufen kann man gut beten. Also wenn man nicht zu schnell läuft, ein bisschen ganz langsam, kann man gut beten. Und da habe ich so gebetet, Herr, ich möchte lernen, dir gehorsam zu sein. Bitte hilf mir dabei. Ich weiß genau, dass es mir am besten geht, wenn ich dir gehorche. Und da laufe ich so und dann sehe ich da noch einen anderen Mann herumgehen da am Strand und ich denke mir, naja, jetzt laufe ich mal zu diesem Mann hin und sage ihm einen guten Morgen. Und da hat er sich gefreut und dann kam ein bisschen ins Gespräch und dann habe ich gesagt, gell, es ist schon eine schöne Zeit, also am Morgen, so still, da kann man gut beten. Da hat er mich angeschaut und sagt, ja, stimmt, da kann man beten. Das war... Und dann haben wir ein bisschen geredet, aber da habe ich gemerkt, das war ihm dann unangenehm und dann bin ich weitergelaufen. Am nächsten Morgen dasselbe, laufe ich wieder die gleiche Strecke, dann denke ich mir, jetzt treffe ich sicher den Mann wieder und dann sehe ich einen Mann am Strand und laufe zu ihm hin, aber dann war das nicht der gleiche Mann, da war das ein anderer Mann, habe ich gesagt, gell, das ist eine schöne Zeit zum Beten. Und dann hat er gesagt, ja, also irgendwas Höheres gibt es schon. Irgendein höheres Wesen gibt es schon, hat er gemeint. Also, und dann habe ich gemerkt, der Herr möchte, dass ich mit ihm rede. Und habe ich ein paar Worte mit ihm geredet, von Gott, habe ich gesagt, von Jesus Christus. Und dann habe ich mir gedacht, was soll ich sagen? Der glaubt nicht viel. Aber da habe ich dann an die Bibel gedacht, was hat der Herr Jesus gesagt, was sollen wir tun? Wir sollen nicht diskutieren mit den Menschen, ob es einen Gott gibt oder nicht, sondern wir sollen den Auferstandenen bezeugen. Dann habe ich den Auferstandenen bezeugt. Da habe ich gesagt, was der Herr Jesus Christus in meinem Leben getan hat und das habe ich etwas von erzählt von dem Herrn, dass ich den erlebe. Und dann wurde es ihm ungemütlich und habe ich gemerkt, na gut, jetzt kannst du weiterlaufen. Aber er hat dann noch gesagt, ja, dann auf Wiedersehen und vielleicht sehen wir uns morgen wieder. Und dann am nächsten Morgen laufe ich wieder um die gleiche Zeit, die gleiche Strecke und dann sehe ich den Mann wieder. Dann laufe ich zu ihm hin und sage ihm auch einen guten Morgen. Und dann haben wir gleich ein paar Worte gewechselt und dann kam seine Frau, die war offensichtlich da in der Nähe gewesen, kommt sie gleich her und dann sagt er zu ihr, ah, schauen Sie, da ist der Bibellehrer. Ich habe Ihnen jetzt gesagt, dass ich ein Bibellehrer bin. Sagte, da ist der Bibellehrer. Und dann haben wir ein bisschen geredet, kamen wir auf die Größe Gottes zu sprechen, da habe ich Ihnen aus meiner kleinen Bibel den Psalm 8 vorgelesen. Und dann sagt der Mann, also ich gehe jetzt weiter. Das hat ihn offensichtlich nicht interessiert. Aber die Frau, die wollte unbedingt reden. Und dann ging ich so ein bisschen am Strand entlang, es war eine ältere Frau, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht so gegen 70 Jahre alt. Und wir gehen da am Strand entlang und dann kamen wir aufs Thema Vergebung und Sünde. Und dann habe ich ihr erzählt, wie sehr Gott uns eigentlich liebt und dass er für unsere Sünden gestorben ist. Und während ich erzähle, sehe ich, dass die Frau zu weinen beginnt. Da habe ich gemerkt, aha, Gott ist am Wirken. Gott ist immer am Wirken. Gott ist in dieser Frau am Wirken, offensichtlich, am Wirken. Und dann habe ich ihr noch weiter erzählt, dass sie dem Herrn Jesus vertrauen kann und so weiter. Und zum Schluss sagte ich, und wissen Sie was, ich bete jetzt für Sie. Dann hat sie mich angeschaut. Ich sagte, ja, jetzt dann habe ich gebetet für Sie. Und als ich fertig war, war sie überglücklich. Die hat gestrahlt und hat gesagt, oh vielen Dank, oh vielen Dank. Und ich habe ihr dann erzählt, sie soll die Bibel lesen. Sie hat ja selber sogar eine Bibel irgendwo zu Hause noch versteckt gehabt. Jedenfalls, ich habe mich sehr gefreut, weil der Herr geführt hat und die Augen geöffnet hat. Es laufen hier so viele Menschen umher, die Hilfe brauchen. Und ich habe dem Herrn vorher gesagt, Herr, ich möchte dir gehorchen. Bitte hilf mir dabei. Und hat er gesagt, also gut, dann helfe ich dir dabei. Und auf diese Weise konnte ein einziger Mensch ein bisschen etwas von dem Herrn Jesus hören. Und ich dachte mir, Mensch, wie viele hast du sicher schon verpasst in deinem Leben, die an dir vorbeigegangen sind. Du hättest mit ihnen sprechen können und sie hätten das Wort Gottes gebraucht. Jedenfalls ist es mir ganz neu bewusst geworden, der Herr ist ständig am Wirken und in jedem Menschen möchte er überführen von Sünde. Jeden Menschen möchte er retten und er möchte uns gebrauchen. Das braucht Führung vom Herrn und es braucht Gebet. Und es ist wichtig, dass wir die Dinge beten, die der Herr tun möchte. Das hat er ja selber gesagt, wir sollen in seinem Namen beten, das heißt, wir sollen das beten, was ihn interessiert und was für ihn wichtig ist, sodass wir in seinem Willen beten. Und er will die Menschen retten, da können wir beten, Herr, führe mich zu Menschen, die Interesse haben. Jedenfalls, das ist diese erste geistliche Wahrheit, die wir uns merken sollen, Gott ist ständig um mich herum am Wirken und ich muss mir das bewusst machen. Der Herr möge mir das ins Herz schreiben, sodass ich merke, jede Minute meines Lebens ist wichtig und ich soll mein Leben für was Wichtiges einsetzen. Ich soll mein Leben so mit Gott in Einklang bringen, dass er sagt, so, jetzt bist du mein Mitarbeiter. Wir gehen gemeinsam an die Sache heran. Gott möchte uns vieles, vieles zeigen. Jetzt fällt mir noch etwas ein. Ich habe das Buch von George Carver erwähnt. George Carver war ein Wissenschaftler, aber er war ein sehr, sehr armer Mann und Gott hat ihn sehr begabt. Er hatte keine Schule, er musste sich die Schule erschleichen, denn er war schwarz. Und in Amerika haben die Schwarzen damals im Jahr 1880, 1870 keine Schule besuchen dürfen. Und jedenfalls hat er sich dann doch die Schule irgendwie erschlichen und da gab es eine große Not, denn die Baumwollplantagen waren von Schädlingen befallen und man musste die verbrennen, diese Baumwollpflanzen alle verbrennen und man hat dann überlegt, was kann man stattdessen anpflanzen und er kam drauf, dass an dem Boden, wo die Baumwollpflanzen waren, da gedeihen wunderbar die Erdnusssträucher. Und da haben sie Erdnusssträucher gepflanzt. Und dann haben sie überlegt, was machen wir denn mit Erdnusssträuchern? Die kann man essen, ja, und sonst, was machen wir sonst mit Erdnüssen? Und dann hat er gesagt, dann habe ich begonnen zu beten. Und ich habe gebetet, Herr, wozu hast du die Erdnuss erschaffen? Und er sagte, man soll keine zu großen Gebete beten. Nicht beten, wozu hast du die Welt erschaffen? Das ist viel zu viel. Wir müssen kleine Gebete beten. Er hat gesagt, fang mal mit der kleinen Erdnuss an. Herr, wozu hast du die Erdnuss erschaffen? Öffne mir die Augen. Und dann hat der Herr ihm etwas zeigen können, weil er gesagt hat, ich werde mit dir zusammenarbeiten. Dann heißt es, und dann gingen wir ins Labor, der Herr und ich. Und da war er die ganze Nacht im Labor mit einer Erdnuss. Und wisst ihr, was geschehen ist? Der Herr hat ihm 150 Produkte gezeigt, die man von der Erdnuss machen kann. 150 Produkte. Angefangen von Schuhcreme und verschiedene Fette und Linoleum und aus der Schale das Marmor und aus der Haut Papier und verschiedene Farben. 150 Produkte. Und dann wurde dann berühmt, der wurde sogar in der Regierung vorgeladen, weil er das vorstellen wollte und zeigen wollte, dass das für Amerika eine sehr wichtige Einnahmequelle wäre und so weiter. Jedenfalls, ich will nur zeigen, was geschieht, wenn ein Mensch mit Gott zusammenarbeitet. Gott möchte uns vieles, vieles zeigen und er möchte uns gebrauchen. Gott ist ständig am Wirken in unserer Umgebung. Deshalb möge er uns die Augen öffnen. Zweitens, Gott strebt eine andauernde Liebesbeziehung mit mir an, die echt und persönlich ist. Ich habe gestern den Vers zitiert, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Ich habe gestern den Vers zitiert, also das war Sprüche 23, Vers 26. Ich habe gestern den Vers zitiert, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Da sieht man die Sehnsucht Gottes nach dem Gläubigen und nach der Liebe seines Gläubigen. Aber ich habe jetzt hier einen Vers vor mir, das ist Johannes 14, Vers 15, fast vor mir, Johannes 14, Vers 15. Dort heißt es, lesen wir das, Johannes 14, Vers 15, wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote. Man merkt hier in diesem Gespräch des Herrn Jesus mit seinen Jüngern, dass ihm es ganz, ganz wichtig ist, dass die Jünger eine Liebesbeziehung zu ihm halten. Er sagt nicht, ihr seid meine Soldaten und ihr habt zu tun, was ich euch sage, fertig. Nein, das ist keine Soldatenbeziehung, das ist eine Liebesbeziehung. Weil er sagt auch nicht, ihr seid meine Sklaven und ihr tut einfach, was ich sage. Er sagt, wenn ihr mich liebt, haltet meine Gebote. Vers 21, der meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Und der mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbar machen. Also hier, ich muss mir dessen bewusst werden, als Jünger Jesu, es geht um Liebe. Es geht um eine Liebesbeziehung. Im ganzen Johannesevangelium kann man das lesen, immer wieder. Das Johannesevangelium ist ein wunderschönes Evangelium der Beziehung. Da können wir immer wieder sehen, wie der Herr Jesus in Beziehung tritt zu Menschen. Er ist ein Beziehungsmensch, ein Beziehungsgott. Und er möchte, dass wir eine Beziehung zu ihm pflegen. Erster Johannesbrief auch, 1. Johannes 1. 1. Johannesbrief, ganz am Anfang, Vers 3. Das, was wir gesehen und gehört haben, das berichten wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn, Jesus Christus. Und das schreiben wir euch, damit unsere Freude völlig sei oder voll sei. Gott weiß, das Schönste, das es gibt, ist eine Beziehung. Eine Beziehung zu dem schönsten und besten Wesen, das es gibt. Und die höchste Freude besteht nicht in Lust der Augen und Lust des Fleisches, so schön das alles auch sein möge, aber es gibt noch was Schöneres. Es gibt noch was Schöneres als Lust der Augen und Lust des Fleisches. Das ist eine Beziehung. Das wissen wir schon in der Ehe, das wissen wir in Freundschaftsbeziehungen, aber das Schönste von allem ist unsere Beziehung mit dem Vater und mit dem Sohn. Johannes schreibt davon. Und er sagt das, damit unsere Freude völlig sei. Und Gott strebt eine dauernde Beziehung an mit mir und es soll eine Beziehung sein, die echt ist, die persönlich ist. Also ich muss das verstehen als Jünger Jesu, das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Es geht um eine Liebesbeziehung, es geht nicht um eine Dienstbeziehung. Wir denken vielleicht gerne, ja, wir wollen Gott dienen, das ist schön, ja, aber es geht um mehr. Meine Frau ist nicht zufrieden, wenn ich ihr nur diene. Die möchte eine Beziehung, die möchte mein Angesicht, die möchte strahlen in meinem Angesicht. Mein strahlendes Angesicht sehen. Ich wollte sagen, die möchte strahlen sehen in meinem Angesicht. Ja. Die möchte es leuchten sehen. Ja. Dann freut sie sich auch. Ja. Beziehung ist was Herrliches. Wenn die Beziehung mit dem besten Menschen der Welt ist, dann ist es wunderbar. Und wenn die Beziehung mit dem besten Wesen des Universums ist, dann ist das das Höchste. Eine echte Beziehung, nicht die Form, sondern Leben. Nicht die äußere Form ist das Wichtigste, sondern das Echtes, die Echtheit. Natürlich ist es schön, wenn meine Kinder förmlich freundlich sind und sie sagen mir am Morgen guten Morgen und so weiter. Das ist alles schön. Aber noch schöner ist es, wenn ich merke, das kommt jetzt von ihnen wirklich, nicht eine eingelernte Form, sondern es kommt von ihnen, aus von dem Herzen. Nicht Form, sondern Leben. Nicht eigene Gesetzlein, die man sich aufstellt, oder stereotype Dinge, die man macht, sondern Gott möchte eine frische Beziehung. Ich kann zum Beispiel, es können zwei Christen sein. Der eine steht auf am Morgen, kniet sich hin und betet. Und für ihn ist es reine Form. Und der andere tut genau das Gleiche, steht auf am Morgen, kniet sich hin und betet. Und für ihn ist es ein großes Bedürfnis, mit dem Vater zu sprechen. Und der Herr möchte eine echte Beziehung haben, eine Liebesbeziehung, eine ganz persönliche Beziehung. Er ist eine Person und ich bin eine Person und er möchte eine solche Beziehung, wie wenn es nur uns beide gäbe. In Offenbarung Kapitel 2 lesen wir in Vers 17, Offenbarung 2, Vers 17, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, dem, der überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem verborgenen Manna. Und ich werde ihm einen kleinen weißen Stein geben und auf den kleinen Stein wird ein neuer Name geschrieben worden sein, den niemand kannte oder kennt, außer dem, der ihn empfängt. Da gibt es ein kleines Steinchen, da steht ein Name drauf und den kennen nur zwei Personen, du und Gott, sonst niemand anderen. Ein Geheimnis zwischen dir und Gott. Nicht einmal dein Ehepartner kennt den Namen, was da drauf steht. Was heißt das? Ich weiß, ich kann das nicht alles verstehen, aber eins verstehe ich. Es gibt ein persönliches Geheimnis zwischen Gott und mir und zwischen Gott und Ihnen. Es gibt eine ganz, ganz persönliche Beziehung zu Gott. Manche denken sich, oh im Himmel, das wird schwierig. Da stehen Millionen von Christen, oder? Und irgendwann einmal bin ich an der Reihe für eine 5-Minuten-Audienz beim König und dann bin ich schon wieder vorbei. Aber so ist es nicht. Gott wird mit jedem so eine Beziehung haben, als ob er der Einzige im ganzen Universum wäre. So eine ganz persönliche Beziehung. Heute auch schon. Wir dürfen eine ganz, ganz enge Beziehung zu ihm haben. Und wenn wir in der Praxis so leben, dann betrachten wir unser Leben anders. Und dann wird unsere Jüngerschaft anders aussehen, unsere Nachfolge. Drittens, Gott lädt mich ein, mich mit ihm und mit seinem Wirken verbinden zu lassen. Was heißt das? Gott will mit mir zusammenarbeiten. Er sagt, er gibt mir eine Einladung, nachdem ich Christ geworden bin, gibt er mir eine Einladung und sagt, wenn du möchtest, könntest du ein perfekter Mitarbeiter von mir werden, wenn du möchtest. Wenn du nicht möchtest, dann lebe dein eigenes Leben, du wirst Schwierigkeiten genug haben. Ich würde dir gerne helfen. Aber wenn du möchtest, dann werde mein Mitarbeiter. Wir arbeiten zusammen. Gott schuf den Menschen zur Zusammenarbeit mit Gott. Das war damals, als Gott Adam erschaffen hat, hat er ihm klar gemacht, dass alles, was Adam tut, muss er in Abhängigkeit von Gott tun. Er hat ihn als ein Abhängigkeitswesen erschaffen. Es war nur Adam und Gott da. Und dann kam Eva dazu. Aber es war so, dass Gott dem Adam ganz klar gemacht hat, du bist ein Abhängigkeitswesen und es geht dir sehr, sehr gut, wenn du in völliger Abhängigkeit von mir bist. Du darfst, was hat er gesagt? Er sagt zu ihm, hier ist ein Garten. Dieser Garten, den habe ich vorbereitet. Der ist wunderschön. Aber den darfst du jetzt pflegen. Das heißt, du gibst ihm den letzten Schliff. Ich habe einige Arbeit für dich übrig gelassen. Du darfst jetzt weiterarbeiten. Ich hätte auch alles fertig machen können. Perfekt. Aber ich lasse dir ein paar Dinge zum Arbeiten. Pflege und bebaue den Garten und behüte ihn. Und was sagt er noch? Füllet die Erde. Er sagt, sie sollen sich vermehren und die ganze Erde füllen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Gott, fülle die Erde. Jetzt stellen wir vor, der fängt an, Adam und Eva fangen an. Sie haben 1000 Kinder, jetzt ist der Garten voll. Oder sie haben 10.000 Kinder, jetzt ist der Garten voll. Ja und jetzt, was hat Gott gesagt? Nicht fülle den Garten, fülle die Erde. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt sind wir an der Grenze vom Garten. Was hat sich Gott gedacht? Was wird Adam tun? Er wird den Garten größer machen. Jetzt hat er 10.000 Leute, die können ihm helfen, den Garten größer zu machen, oder? Wenn alle so leben mit Gott, dann wird der Paradiesgarten einfach vergrößert. Der Zaun wird weiter außen nach außen gesteckt. Und was ist das Ziel? Füllet die Erde mit lauter solche Menschen, wie ihr seid. Ich habe dich im Bilde Gottes geschaffen und jetzt machst du auch noch, jetzt darfst du Kinder haben, die sind alle im Bilde Gottes. Und dann ist die ganze Welt voller Bild Gottes. Überall ist Gott zu sehen. Millionen und Abermillionen Bilder Gottes. Herrlich. Aber leider kam die Sünde dazwischen. Aber im Grunde, heute, nachdem der Herr Jesus wieder angefangen hat, die Menschheit wiederherzustellen für Gott, geht es aber um das gleiche Thema. Gott sagt, ich habe dich jetzt erlöst. Ich habe dich herausgerufen aus der Sünde. Jetzt hast du ein neues Leben bekommen und du hast mein Leben und meine Kraft bekommen. Jetzt möchte ich, dass das Bild Jesu Christi durch dich sichtbar wird und ich möchte, dass du mit mir zusammenarbeitest. Er lädt mich ein, mich mit ihm verbinden zu lassen und mit seinem Wirken. Er sagt, komm, wir verbinden uns. Und wenn du mit mir bist, dann arbeiten wir gemeinsam. Der größte und einzige Segen, wirkliche Segen, ist es für mich, wenn ich mit Gott zusammenarbeite. Gott zu dienen, ist das Schönste für das Geschöpf Gottes. Ihm aus Liebe zu dienen. Ohne Gott zu arbeiten und zu wirken, ist vergebliche Mühe und macht viel, viel Schwierigkeiten. Aber er will mich führen, er will mir Begegnungen schenken, er will mich gebrauchen, er will mich segnen, er will mir seine Schönheiten zeigen. Der Weg der Zusammenarbeit geht über eine ganz lebendige Beziehung der Liebe zu ihm. Und wie soll das funktionieren? Johannes, gehen wir wieder zurück zu Johannes 14. Johannes 14, Vers 12. An jenem Abend, als der Herr Jesus das letzte Mal mit den Jüngern zusammen war, hat er ihnen äußerst wichtige Lektionen des Christseins erteilt. Dort hat er ihnen, also was wir hier lesen in diesen Kapiteln, Johannes 13 bis 17, das ist von höchster Wichtigkeit. Und in Kapitel 14 sagt der Herr Jesus zu den Jüngern, ich sage euch, der an mich glaubt, die Werke, die ich tue, die wird auch er tun. Und er wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater hingehe. Und was immer ihr in meinem Namen bittet, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Was sagt der Herr Jesus hier? Wenn jemand an mich glaubt, also das heißt, wenn er mir vertraut, wenn ihr seid meine Jünger, wenn ihr mir vertraut, dann werde ich Werke durch euch tun. Und zwar werden das Werke sein, die größer sind als die Werke, die ich auf der Erde getan habe. Er sagt, der wird die Werke tun, die ich tue. Er sagt nicht, der wird die Werke tun, die ich getan habe. Sagt er nicht. Er sagt, der wird die Werke tun, die ich dann tue. Ich gehe zum Vater. Der Herr Jesus geht zum Vater. Und was macht er beim Vater? Legt er sich in den Liegestuhl und wartet, bis die Zeit vergeht, bis er endlich wiederkommen kann? Nein. Dort ist er äußerst aktiv. Der Herr wirkt. Der unsichtbare Herr ist in den Himmel aufgefahren und er wirkt und er handelt und er arbeitet. Aber wie macht er das? Durch die Jünger. Sein Geist kommt in die Jünger hinein, der Geist Christi wirkt in den Jüngern und der Herr wirkt durch die Jünger, sodass jetzt die Werke, die der Herr Jesus jetzt im Himmel tut, die geschehen durch die Jünger auf Erden, durch den Geist Christi. Der Herr Jesus tut also ganz vieles. Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt er. Ohne mich könnt ihr nichts tun, was für die Ewigkeit von Wert hat, meint er. Das heißt, keine wirklichen bleibenden Werke. Also, der an mich glaubt, die Werke, die ich tue, er wird sie auch tun. Oder auch er wird sie tun. Und größere als diese wird er tun, als diese hier, die der Herr Jesus hier tut. Aber als diese Werke wird er tun. Warum? Größere, weil ich zum Vater gehe. Und wenn der Herr Jesus beim Vater ist, dann ist er nicht mehr gebunden. Als er auf der Erde war, war der Herr Jesus gebunden, oder? Er konnte sich nur da bewegen in Israel. Er konnte nicht nach Japan. Er konnte auch nicht nach China oder nach Amerika. Es gab keine Flugzeuge. Er war gebunden an einen Ort. Aber wenn er jetzt beim Vater ist, dann kann er auch in Amerika sein und in Japan und überall gleichzeitig. Jetzt wirkt er vom Himmel, von der jenseitigen Welt aus. Und deshalb sind die Werke viel größere Werke, die jetzt geschehen, nachdem er in den Himmel gefahren ist. Also, aber wie geschehen die Werke Jesu? Die geschehen nur durch die Jünger, die ihm vertrauen, das heißt, die mit ihm zusammenarbeiten. Die Jünger, die mit ihm nicht zusammenarbeiten, sondern die sagen, nein, Herr, lass mich, ich möchte mein eigenes Leben leben, da wird es nicht geschehen. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber die anderen, die ihm vertrauen, dort wird etwas geschehen. Wir sind Gottes Mitarbeiter. 1. Korinther 3, Vers 9, sagt Paulus, wir sind Gottes Mitarbeiter. Und er redet so, als ob jeder Christ das sein könnte. Wenn ein Christ nur eine Sekunde Christ geworden ist, so kann er schon Gottes Mitarbeiter sein. Gott möchte jeden Christen gebrauchen. Er hat den Menschen so geschaffen, zur Zusammenarbeit mit Gott. Und er will uns führen, er will uns Begegnungen schenken. Und was tun wir? Was müssen wir jetzt tun? Wir brauchen nur weiterlesen. Da steht's, Vers 13. Was immer ihr in meinem Namen bittet, das werde ich tun. Ah, so geht das. Wir beten, er handelt. Wir beten, er handelt. Was sollen wir beten? Nicht, dass wir einen schönen Tag haben und dass wir ein gutes Auto haben und dass wir einen Helikopter haben. Nein. Wir beten seine Anliegen im Namen Jesu, das heißt in seinem Interesse. Wenn ich im Namen von dem Eduard auf die Bank gehe und er gibt mir sein Kärtchen mit und vielleicht noch eine Vollmacht, dann gehe ich in seinem Interesse an die Bank und habe ich seine Unterschrift und kann sagen, bitteschön, der hat gesagt, ich soll 10.000 Euro abheben. Versteht ihr? Also, ich gehe im Interesse, das heißt im Namen von einem anderen dorthin. Und wenn ich bete im Namen von Jesus, dann heißt es, dann handle ich im Interesse von Jesus. Man kann nicht einfach beten und zum Schluss sagt man noch schnell, im Namen Jesu habe ich gebetet. Das stimmt ja oft gar nicht. Ich kann nicht immer im Namen Jesu beten, vor allem dann, wenn ich gar nicht weiß, ob das im Willen des Herrn Jesus ist, was ich bete. Aber es gibt Dinge, die kann ich im Namen des Herrn Jesus beten. Zum Beispiel, Herr, lehre mich gehorchen. Ich möchte dir dienen und ich möchte von dir gebraucht werden. Jetzt bitte führe mich. Öffne mir die Augen für Menschen. die das ewige Leben brauchen. Gebrauche mich in dieser Welt. Das sind lauter Bitten, die sind im Namen Jesu. Denn das möchte er, das wissen wir aus der Bibel ganz genau. Also, wir bitten, er handelt. Auf der Erde wird gebetet, der Himmel handelt. Was ihr bitten werdet auf Erden, das wird dahin, wie heißt es? Was ihr binden werdet auf Erden, wird im Himmel gebunden sein. Was ihr lösen werdet auf Erden, wird im Himmel gelöst sein. Die Erde betet, der Himmel handelt. Und genauso ist es, wenn wir wissen, wenn wir im Willen Gottes beten. Christus war der ideale Mitarbeiter. Alles, was der Herr Jesus Christus auf Erden getan hat, war in Abhängigkeit vom Vater. Alles. Alles, was er getan hat, war geplant. Nichts war aus dem eigenen. Alles war zum Zeitpunkt Gottes. Er hat immer wieder gebetet für rechte Führung. Und wir sollen das genauso tun. Beten wir für göttliche Verabredungen, für göttliche Treffen. Was sind göttliche Treffen? Ja, sie gehen irgendwo hin und sie treffen jemanden und sie merken, ah, das ist von Gott geführt. Jetzt kann ich was sagen. Eine Schwester hat erzählt, sie hat telefoniert, sie wollte jemand anrufen. Sie, eine 85-jährige Schwester, ist am Telefon und dann meldet sich da eine Frau und merkt sie, nein, das ist aber nicht die Frau, die sie anrufen wollte. Das ist die falsche Nummer. Dann sagt sie, Entschuldigung, Entschuldigung, ich habe die falsche Nummer gewählt. Wissen Sie, was die andere Frau am Telefon gesagt hat? Bleiben Sie doch dran am Apparat. Ich bin so alleine, ich möchte gern mit Ihnen reden. Reden Sie doch mit mir. Dann denkt die Schwester, oh oh. Natürlich gern rede ich mit Ihnen. Wissen Sie was? Ich erzähle Ihnen jetzt, wie ich den Herrn Jesus kennengelernt habe. Und dann hat sie die Möglichkeit wahrgenommen und hat der Frau von dem Herrn Jesus bezeugt. Und so hat der Herr sie gebraucht. Das war eine göttliche Verabredung. Beten wir für göttliche Verabredungen. Der Herr wird uns genügend schicken zu seinem Zeitpunkt. Der Herr Jesus hat sich entschieden, dass er immer in der Abhängigkeit vom Vater sein wird, als er auf der Erde war. Es waren lauter göttliche Verabredungen. Könnt ihr euch erinnern, wie der Herr Jesus, da steht er am Brunnen, sehr müde und durstig. Und dann kommt eine Frau zum Brunnen, die möchte auch Wasser trinken, Wasser schöpfen. Und der denkt sich, ah, eine göttliche Verabredung. Aber es sind viel zu viele Leute hier. Dann schickt er die Jünger einkaufen. Also man braucht nicht 12 Leute einkaufen schicken, oder? Eigentlich hätte einer genügt oder zwei. Aber er schickt alle 12 einkaufen. Warum? Damit er alleine sein kann mit dieser Frau. Und da haben sie geredet. Da konnte er ihr von dem herrlichen Wasser des Lebens sagen. Göttliche Verabredung. Und dann hat er keinen Durst mehr gehabt, weil das war so eine Freude für ihn, von Gott gebraucht zu werden. Das war so was Schönes und da hat er jeglichen Durst vergessen. Und die Frau hat auch jeden Durst vergessen. Und jeden Hunger hat der Herr Jesus vergessen. Und sie wollte ihm dann zu essen geben und er sagt, ich habe genug gegessen. Das ist die Speise, dass ich den Willen meines Vaters im Himmel tue. Also, das war der dritte Punkt. Gott lädt mich ein, mich mit ihm und mit seinem Wirken verbinden zu lassen. Viertens, Gott spricht. Nicht direkt, sondern er spricht durch den Geist. Der hat uns seinen Geist gegeben, wir sind mit dem Heiligen Geist gesalbt. Wir haben die Salbung des Geistes, heißt es im Johannesbrief. Das heißt, der Geist Gottes ruht auf uns, der Geist Christi ruht auf uns. Er ist die Kraft Gottes, die uns stärkt. Aber auch, er spricht zu uns. Wie macht er das? Nun, einerseits kann er durch einen Regenbogen zu uns sprechen und uns erfreuen und uns zeigen, dass es keine Sintflut mehr gibt. Stimmt's? Ja. Aber der Herr kann auch sprechen durch das Wort Gottes und das tut er am meisten. Wenn wir die Bibel lesen, dann spricht Gott immer. Jedes Mal, wenn Sie die Bibel lesen, brauchen Sie nicht beten, Herr, sprich zu mir. Brauchen Sie nicht. Steht auch nirgends in der Bibel, dass wir das beten müssen. Herr, sprich zu mir. Das tut er. Das hat er ja getan. Jedes Mal, wenn ich die Bibel lese, wenn wir die Bibel lesen, spricht Gott. Das ist ja sein Sprechen. Aber wir sollen vielleicht beten, Herr, öffne mir die Ohren oder die Augen, dass ich sehe die wunderbaren Dinge an deinem Wort. Lass mich erkennen, was du hier gesagt hast. Jedenfalls, Gott spricht durch die Bibel. Also der Geist Gottes spricht zu mir, macht mir viele Dinge klar durch die Bibel, aber auch durch Lebensumstände kann mir Gott einiges klar machen in meinem Leben. Auch durch die Gemeinde, durch Geschwister, die mit mir sprechen oder die predigen oder die sonst irgendwie mich auf etwas aufmerksam machen. Und er wird mir seine Absichten und seine Wege offenbaren. Gott hat ein Anliegen, mir zu offenbaren, was ich tun soll. Ich soll ja sein Mitarbeiter sein. Und er will mich gebrauchen. Es ist nicht so, dass ich aufstehe am Morgen und mich hinsetze und sage, Herr, ach, ich bin ja so ein Schwächling und gar nichts, kann gar nichts, aber vielleicht kannst du irgendjemand anderen gebrauchen, ich gehe jetzt wieder ins Bett und schlafe weiter. Nein, der Herr sagt, du bist mein Mitarbeiter. Ich möchte aber, dass du von dir aus die Bereitschaft zeigst. Also fang an zu beten. Und dann fangen wir an zu beten und sagen, Herr, du hast mir einen neuen Tag geschenkt. Und ich bin gespannt, was dieser Tag bringen wird. Aber eins sage ich dir, an diesem Tag möchte ich dir gehören. Gebrauch mich, ich weihe mich dir. Alles will ich dir weihen, aber nur für heute. Dann weihen wir uns dem Herrn für die nächsten 24 Stunden. Wunderbar. Und am nächsten Morgen sagen wir ihm wieder, Herr, ich weihe mich dir, aber nur für 24 Stunden. Und dann geht der nächste Tag. Und so können wir uns jeden Tag neu auf den Opferaltar legen. Der Herr wird uns irgendwie seine Wege offenbaren. In Johannes 14, Vers 23 lesen wir, Johannes 14, Vers 23, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und eine Wohnung bei ihm machen. Und in Vers 21 lesen wir, der mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbar machen. Das heißt, der Herr Jesus offenbart sich. Das heißt, er zeigt mir etwas von sich. Auf irgendeine Weise macht er mir klar, führt er mich und ich werde dann wissen, aha, es gibt einige Dinge, die sind dran. Zum Beispiel, es gibt Dinge, die weiß ich sowieso, die dran sind. Ich muss meine Pflichten erfüllen. Meine Vaterpflichten, meine Mutterpflichten, meine Kinderpflichten, meine Schulpflichten. Und das steht schon auf dem Programm, das ist alles schon klar. Aber dann bleibt noch eine andere Zeit übrig, das ist freie Zeit. Und dann kann ich wieder beten, Herr, jetzt habe ich freie Zeit. Und was ist jetzt dran? Wie willst du jetzt diese Zeit füllen von mir? Und dann füllt er diese Zeit. Wie heißt das Lied? Herr, fülle meinen Tag, dass er dir Früchte bringe. Kennt ihr dieses Lied? O Heiland, fülle meinen Tag, dass er dir Früchte bringe. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Jedenfalls, es ist ein Lied, das zeigt, ja Herr, ich bin bereit, aber jetzt fülle du ihn. Fülle du den Tag mit den Dingen, die ich tun darf. Und dann führt er uns. Manchmal führt er uns ganz konkret. Manchmal kann es so geschehen, dass er uns irgendwie per Zufall, unter Anführungszeichen, mit irgendjemand zusammenführt und es ergibt sich etwas oder es kommt jemand zu uns. Oder manchmal gibt es einfach so, dass wir durch unser Gewissen wissen, was wir zu tun haben. Es ist oft so, wenn wir mit dem Herrn leben, arbeitet ja der Herr die ganze Zeit an uns. Und ich denke, die meisten von uns oder vielleicht alle von uns wissen genau, an welchem Gebiet der Herr gerade am Arbeiten ist in unserem Leben. Ich weiß, in welchen Punkten ich Probleme habe und der Herr hat seinen Finger hingelegt und sagt, komm, wir machen da ein kleines Programm jetzt. Da musst du noch jetzt was lernen. Und dann weiß ich, aha, da ist der Herr jetzt dran, der will mich jetzt unterweisen. Der Heilige Geist durch das Gewissen macht mich aufmerksam und zeigt mir, was zu tun ist oder was, wo etwas nicht in Ordnung ist in meinem Leben, was ich noch ordnen muss. Manchmal gibt es auch besondere Führungen, aber wir müssen Acht geben, die besonderen Führungen sind sehr selten. Es gibt so ganz besondere Zeiten, wo dir vorkommt, das muss ich jetzt tun. Das gibt's. Also ich erinnere mich in meinem Leben, das war mal sehr, sehr stark. Mein Vater ging es nicht so gut in Österreich und ich wohnte in der Schweiz, 5 Stunden, 6 Stunden entfernt von meinem Vater, und er wurde dann ins Krankenhaus geführt und meine Mutter hat angerufen, dass es ihm nicht gut geht. Und ich bin dann ins Gebet gegangen, ich habe da einen Wald gehabt, da bin ich rausgegangen in den Wald, habe mit dem Herrn geredet über meinen Vater. Er hatte schon längere Zeit Krankheiten, gewisse Krankheiten, und ich wusste, es geht ihm nicht gut. Und er war nicht gläubig. Und dann, während ich so bete und vor mich hin, ja, dem Herrn alles erzähle, kommt ein Gedanke: Fahr doch nach Österreich. Jetzt. Dann habe ich gesagt: Herr, ich habe den Gedanken, dass ich nach Österreich fahren soll jetzt, aber ich habe heute Abend Jugendstunde, morgen habe ich Predigt, ich kann ja morgen fahren. Morgen, Sonntagnachmittag fahre ich nach Österreich. Und dann bete ich weiter und dann habe ich wieder den Gedanken: Fahr nach Österreich, jetzt! Es war keine Stimme, einfach ein Gedanke. Dann habe ich mit dem Herrn geredet: Herr, ist der Gedanke von dir oder ist er von mir? Fahr nach Österreich jetzt. Und da habe ich gesagt: Herr, ich werde mit meiner Frau reden, und wenn sie auch einverstanden ist, dann müssen wir halt alles absagen, die Jugendstunde absagen oder jemand anderen suchen und die Predigt absagen und jemand anderen suchen, der für mich predigen soll. Bin nach Hause gegangen, habe das meiner Frau gesagt, und sie sagt: Ja, dann fahr doch nach Hause, fahr zu deinem Vater. Habe ich dann gemacht, die Predigt abgesagt, habe mich ins Auto gesetzt und bin nach Österreich gefahren, habe meinen Vater besucht im Krankenhaus, und da konnte ich mit meinem Vater reden. Er konnte nicht gut reden, er hatte eine geschwollene Zunge, aber er war sehr schlecht dran. Aber ich hab das Erste, was ich getan habe, ich habe gesagt: Vater, wir beten jetzt. Und da habe ich gebetet mit ihm. Und dann habe ich ihm gesagt: Vater, nimm den Herrn Jesus an als deinen Erlöser. Mein Vater wusste schon vieles vom Evangelium. Jedenfalls hat mein Vater dann fest genickt mit dem Kopf. Und ich konnte dann mit ihm noch lange Zeit zusammen sein an diesem Abend. Dann bin ich nach Hause gefahren, also bin ich zu meiner Mutter gefahren. Am Sonntag haben wir den Vater nochmal besucht, da waren dann auch die Geschwister dabei, und da konnten wir nicht viel reden. Persönliches konnte ich nicht reden mit ihm. Am Montag wollte ich dann noch meinen Vater nochmals besuchen, da haben sie mich nicht reingelassen im Krankenhaus. Am Dienstag wurde mein Vater ins Koma gelegt, ins künstliche Koma. Und von diesem Koma ist er nie mehr aufgewacht. Das heißt, er ist gestorben. Die letzte Gelegenheit, die ich hatte, mit meinem Vater zu reden, war Samstagabend. Und das war genau dieser eine Abend. Wenn ich einen Tag später nach Hause gefahren wäre, hätte ich diese Gelegenheit nicht mehr gehabt. Dann habe ich verstanden: Ah, das war vom Herrn. Das war eine ganz offensichtliche, direkte Führung vom Herrn. Dieser Gedanke: Fahr nach Hause. Das gibt es. Das gibt es nicht oft. Aber manchmal haben wir das. Manchmal täuschen wir uns auch. Ja, dann haben wir uns halt getäuscht. Aber ich will nur sagen, wir sollten nicht unbedingt damit rechnen. Aber es gibt auch solche ganz konkrete Führungen. Und der Herr möchte uns einmal so gebrauchen oder einmal so. Manchmal gebraucht er uns, ohne dass wir es wissen. Wir sprechen mit jemand irgendetwas und der andere wird tief getroffen und wir wissen gar nicht Bescheid. Ja? Der Herr möchte jeden Menschen gebrauchen in seinem Königreich. Ich muss weitermachen. Fünfter Punkt. Gottes Einladung an mich, für ihn zu wirken, führt immer in eine Glaubensentscheidung. Also eine Entscheidung, die von mir Glauben und Handeln verlangt. Das heißt, es wird immer so sein, dass Gott sagt: Möchtest du oder nicht? Du entscheidest. Gott gibt mir eine Einladung. Er sagt: Du kannst mit mir mit zusammenarbeiten, aber du entscheidest, ob du mitmachen willst oder nicht. Und dann kommt, wenn ich sage: Ja, Herr, ich möchte dir gehorchen, und dann kommt etwas, da muss ich mich jetzt entscheiden. Werde ich jetzt gehorchen oder nicht? Was werde ich jetzt tun? Also mir ging es so, da ist dieser Gedanke, jetzt geh zu diesem Mann hin am Strand und red mit ihm. Jetzt konnte ich entscheiden. Ach komm, jetzt lass es, ich kann das sowieso nicht gut, mit Leuten reden. Das ist nicht meine Gabe, ich bin kein Evangelist. Ich tue lieber Bibel lernen, aber ich kann nicht so persönliche Gespräche anfangen mit Leuten. Und ich tue mir so schwer, den ersten Satz zu sagen. Kann man alles sagen, oder? Der Herr sagt, willst du jetzt gehorchen oder nicht? Du hast gerade vorher gebetet, du möchtest gehorsam lernen. Also bitteschön, jetzt gebe ich dir eine Chance. Willst du jetzt gehorchen oder nicht? Jetzt ist die Frage, werde ich gehorchen oder werde ich nicht gehorchen? Und da muss man sich manchmal bitten, Herr, jetzt führe du mich und auch in dieser Sache kannst du mir Kraft und Gelingen geben, dass ich ein bisschen über meine Schultern springe. Ja. Eine Einladung und es liegt an mir, ob ich darauf eingehe oder nicht. Ich muss die Entscheidung treffen. Immer, jedes Mal. Der Herr, vielleicht liegen wir im Bett und dann kommt der Gedanke, aufstehen. Und ich denke, nein, jetzt tue ich nicht aufstehen, jetzt möchte ich liegen bleiben. Aber du denkst, aber vielleicht wäre es doch gut. Dann hätte ich jetzt noch eine gewisse Zeit im Gebet. Jetzt hat der Herr mich vor dem Wecker aufgeweckt. Soll ich oder soll ich nicht? Du kannst auch im Bett liegen bleiben. Oder kannst auch wieder weiter schlafen. Aber vielleicht möchte der Herr, dass du jetzt mal betest. Mehr betest als sonst. Also gut, raus aus dem Bett und betest und dann merkst du, das war gut, dass ich gebetet habe. Es hat genau gepasst und es waren so viele Anliegen und es war so wichtig. Und du hast sehr große Freude daran. Entscheiden bedeutet für mich ein ganz konkretes Handeln. Manchmal stehen wir vor der Entscheidung, soll ich mir ein neues Handy kaufen oder nicht? Oder soll ich mir eine neue Bibel kaufen? Herr, wie soll ich das Geld verwenden? Und der Herr führt jeden persönlich. Und ich muss jetzt lernen, Prioritäten setzen. Gottes Einladung an mich, für ihn zu wirken, führt immer in eine Entscheidung hinein, die von mir Glauben verlangt und ein Handeln, ein Tun. Sechstens, ich muss mein Leben immer wieder neu ausrichten, um mich an dem zu beteiligen, was Gott tut und was Gott tun möchte. In Römer 8, Vers 5 steht, die des Geistes sind, sinnen auf die Dinge des Geistes. Römer 8, Vers 5. Die des Geistes sind, sinnen oder sind beschäftigt mit den Dingen des Geistes. Die sind ausgerichtet nach dem Heiligen Geist. Die nach dem Fleisch sind, die sind ausgerichtet nach den Dingen des Fleisches, das heißt nach den diesseitigen Dingen. Und ich muss jedes Mal neu entscheiden. Ich muss mein Leben ausrichten. Vielleicht geht es uns heute gut. Heute sind wir auf Gott ausgerichtet. Ja, wir haben Gottes Wort gehört, wir haben viel gelesen, wir haben Freude, wir haben vielleicht viel gebetet. Wunderbar. Aber morgen ist wieder ein Tag. Und wenn ich meine stille Zeit vernachlässige und wenn ich das Gebet vernachlässige und alles andere ist wichtig, das Handy ist wichtig und das Essen ist wichtig und die irdischen Dinge sind wichtig und ich möchte irgendwas tun, was ich mir in den Kopf gesetzt habe, was passiert? Dann bin ich wieder falsch gepolt. Das ist wie beim Radio, wenn der Sender wieder verstellt ist. Dann muss ich wieder neu einstellen. Und ich muss mein geistliches Leben jeden Morgen neu einstellen. Ich muss ihm wieder neu sagen, Herr, gestern ist es gut gegangen mit dir, ich entscheide mich für heute auch nochmals für dich. Und ich will auch diesen Tag mit dir leben, dann gebe ich dir jetzt mein Leben für die nächsten 24 Stunden wieder. Und gebrauche mich und lehre mich gehorchen und lehre mich dich zu genießen und lehre mich eine Freundschaft und Liebesbeziehung mit dir zu pflegen. Und hilf mir, dass ich anfange, mit dir mehr zu sprechen und dass ich mich für dich interessiere, das was dein Reich betrifft und so weiter. Also dann beschäftige ich mich mit dem Wort Gottes, habe Gemeinschaft mit ihm, habe Gemeinschaft mit Geschwistern in der Gemeinde und dann bin ich wieder, dann richte ich mich wieder richtig aus. Das brauchen wir immer wieder, weil wir haben so eine Neigung, das ist wie beim Auto, es gibt manche Autos, die sind so ein bisschen falsch eingestellt. Wenn du das Lenkrad loslässt, zieht es immer nach rechts. Da stimmt was mit der Lenkung nicht genau. Und genauso sind wir. Wir ziehen immer so ein bisschen weg. Und dann muss man immer wieder zurückhalten und wieder neu einstellen. Und der Herr wird das sehr, sehr segnen. Siebtens, Ich lerne Gott mehr kennen durch Erfahrungen in dem Maß, in dem ich ihm gehorche. Also das stimmt wirklich, das kann ich bezeugen. Wenn ich es einmal geschafft habe, Gott wirklich zu gehorchen, was ist das Ergebnis? Ich habe etwas gelernt. Ich habe gelernt, dass es das Schönste ist, Gott zu gehorchen. Ich habe gelernt, dass Gott es so gut meint mit meinem Leben und dass er mich in dieser Welt verwenden will für andere Menschen. Und dann merke ich, wie unsinnig es wäre, würde ich nur für meine Lüste und für meine Ideen und meine Vorstellungen leben. In dem Maße, in dem ich ihm gehorche und er sein Werk durch mich vollbringen kann, werde ich ihn kennenlernen und ich werde ihn noch mehr lieben lernen. In Johannes 14, Vers 21 zum dritten Mal: Der, der meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Und der mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbar machen. Ich werde ihm mehr zeigen von mir, heißt das. Gehorsam ist der entscheidende Knackpunkt. Gehorsam. Das haben wir gelernt bei den Eltern, die haben uns das eingeübt, in der Erziehung, vielleicht in der Schule auch. Da haben wir Gehorsam geübt. Und dann sind wir Christen geworden und jetzt üben wir weiter Gehorsam. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass dir meine Wege wohlgefallen. Gott will unser Herz, das heißt unser Inneres, unser Denken, unsere Gedanken will er haben. Aber wenn meine Gedanken ständig bei meinem Mobiltelefon sind oder Smartphone und so weiter sind, dann wird das nicht funktionieren. Aber wenn meine Gedanken bei Gott sind, dann wird es gehen. Der Herr Jesus hat übrigens auch Gehorsam gelernt, aber er hat es nicht lernen müssen durch Ungehorsam. Aber er hat es auch gelernt. Es heißt in Hebräer 5, Vers 8, er hat, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Er hat ihn nicht lernen müssen als Ungehorsamer, aber er hat ihn kennengelernt. Er hatte ja nie die Erfahrung gehabt, was es heißt zu gehorchen. Warum? Er war ja Gott selber. Gott selber braucht nicht gehorchen. Gott tut einfach regieren, fertig. Aber als er Mensch wurde, dann hat er kennengelernt, was es heißt, gehorsam zu sein. Und er ging den Weg des Gehorsams bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und vollendet geworden ist er denen, die ihm gehorchen, ein Urheber eines ewigen Heils geworden. Jesaja 50, Vers 5, Jesaja 50, Vers 4, mein Herr, Jahwe, hat mir eine Zunge des Belehrten gegeben, die Zunge eines Jüngers, damit ich wisse, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt mich jeden Morgen, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie solche, die belehrt werden. Mein Herr, Jahwe, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht widerspenstig gewesen. Ich bin nicht zurückgewichen. Ich bot meinen Rücken denen dar, die mich schlugen, und meine Wange denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber mein Herr, Jahwe, hilft mir. Darum bin ich nicht zu Schanden geworden. Darum machte ich mein Angesicht wie einen Kieselstein. Und ich wusste, dass ich nicht würde beschämt werden. Der Herr hat sein Angesicht festgemacht wie ein Kieselstein. Und er sagt, so, wir gehen nach Jerusalem. Er richtete sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu ziehen. Und was macht in Jerusalem? Gehorsam sein. Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Ich lerne Gott kennen durch Erfahrungen in dem Maße, in dem ich ihm gehorche und sein Werk und er sein Werk durch mich zur Vollendung bringt. Bhagat Singh, mit dem möchte ich schließen. Bhagat Singh, ein indischer Missionar in Indien, hat fast 100 Jahre gelebt, knapp. Also er starb 2000 und er wurde geboren, glaube ich, 1902 oder 1903 geboren. Und durch ihn hat der Herr etwa 1000 Gemeinden sind entstanden durch seinen Dienst in Indien. Das ist in Indien, gab es eine große Erweckungsbewegung. Und Bhagat Singh sagte in seinen Predigten, manchmal sagte er, das größte Problem von den Christen ist, sie sind nicht gehorsam. Er konnte nicht gut reden. Er redete wie ein Maschinengewehr. Also er hatte ein bisschen einen Sprachfehler. Aber da redet er so abgehackt. Das größte Problem, die Christen, sie können nicht gehorchen. Ja. Also das ist tatsächlich der wunde Punkt. Sagt, der Herr würde euch gebrauchen, sagt er, wenn ihr ihm gehorchen würdet. Bei ihm war das so, dass er sehr viel gebetet hat. Stundenlang gebetet und dann ist er aufgestanden, seine Bibel gepackt und irgendwo hingegangen und hat dort das Evangelium verkündigt. Einmal kam er spät am Abend nach Hause und er war so müde, er wirft sich auf sein Bett, zuerst betet er, kniet er sich noch hin, um zu beten, und während er betet, kommt ein Gedanke, geh nach draußen. Er hatte nur ein ganz kleines Zimmer, einen Tisch, ein Bett und das war es so, ein ganz kleines Zimmer, da hat er gebetet. Und die Stimme, geh nach draußen, sagt er, nein Herr, ich bin müde, ich gehe jetzt schlafen. Geh nach draußen, keine Stimme, aber ein Gedanke, geh nach draußen und geh nach rechts. Dann hat er gesagt, also gut Herr, ich mag zwar nicht, aber ich gehe jetzt trotzdem hinaus. Und dann geht er nochmals hinaus und geht nach rechts, dann sieht er zwei Moslems vor ihm gehen, dann lauft er ihnen nach und sagt, wartet, was ist los? Dann sagt er, ich muss euch sagen, dass ich Jesus Christus gefunden habe und Jesus Christus ist der einzige Weg des Heils. Und dann hat er ihnen den Heilsweg erklärt, diesen zwei Moslems. Und einer hat gleich abgewunken und der andere hat gesagt, na reden Sie weiter. Und dann hat er mit dem zweiten hat er sich am nächsten Tag nochmal getroffen. Und der hat sich ein paar Tage später bekehrt. So hat der Herr ihn gebraucht, einfach weil er gehorsam war. Das kann man nachlesen in der Biografie von Bak Sim im CLV Verlag. Der Herr möge uns segnen, der Herr möge uns helfen. Beten wir füreinander, dass der Herr uns in dieser Welt verwendet. Jeden so auf seinem Platz. Aber dass er uns verwendet zu seiner Ehre.